Ich habe mir lange überlegt, als ich Anfang Januar in Döbeln die Jahreslosung, über die Jahreslosung gepredigt habe, ob ich die nun das dritte Mal hier in Chemnitz nochmal darlegen darf. Aber ich denke, mach dir mal bitte an, es passt heute unwahrscheinlich gut. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das dürfen wir gerade in diesen Situationen ganz deutlich sagen. Herr, du siehst uns, du siehst unsere Dinge, unsere Probleme, unsere Nöte und unsere Sorgen. Nein, ich möchte die Geschichte von Hagar nicht nun hier das dritte Mal erzählen, aber diese dramatische Erzählung geht ja weiter. Wir wollen uns heute eigentlich mal damit beschäftigen, wie ist denn das, nachdem Ismael geboren worden ist. Vielleicht passt es nicht so richtig, aber ich habe ja ohne Wissen, was wir heute haben, die Präsentation gestern noch gemacht. Und ihr kennt vielleicht diese drei Affen. Ja, sorry. Gott ist nicht so. Nichts sehen, nichts hören, nicht reden. Und genau so ist Gott nicht. Gott sieht dich, Gott hört dich und Gott spricht zu dir. Als erstes, du bist ein Gott, der mich sieht, und wir kommen hier auf die Jahreslosung zurück. Ein starkes Wort auf den ersten Blick, aber sag das mal einem Atheisten. Wirkt das Wort nicht beängstigend? Du bist ein Gott, der mich sieht. Unsere Eltern, Geschwister kennen noch den Ausdruck, horch und guck. Wollen wir das denn wirklich, dass irgendjemand so in unser Leben hineinschaut? Möchte ich wirklich mein ganzes Leben beobachtet sein? Liebe junge Leute, langt es nicht schon, wenn jeder meinen Account kennt? Wenn meine intimsten Fotos ins Netz geladen werden und sich dann die Schule daran begeistert? Gott sieht alles. Wie oft wurde wohl dieser Satz nicht so locker wie auf dem Schild, sondern mit einem drohenden Unterton ausgesprochen. Vielleicht sollte er ja als letztes erzieherisches Mittel seine Wirkung tun. Ja, ich kenne es sogar noch aus unserem Konfirmationsunterricht, aus der Christenlehre. Viel Unheil ist mir mit der Drohung angerichtet worden. Gott sieht alles. Sie hat nicht zur Gottesfurcht geführt, sondern Angst vor Gott gemacht. Einen Gott, von dem man sich ständig beobachtet fühlt und vor dem man Angst haben muss, denn will man so schnell wie möglich los sein. Und woher kommt unsere Urangst des Menschen vor dem Beobachtetwerden? Das hat was mit schlechtem Gewissen zu tun. Und das steht schon am Anfang in der Bibel. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und versteckte mich. Adam und Eva wollten nicht von Gott erkannt werden, denn sie hatten gegen Gottes Gesetz gehandelt. Beobachten, liebe Geschwister, liebe Freunde, kann beängstigend. So wie die Jahreslosung dasteht, könnte sie auch falsch verstanden werden, wenn man sie nicht im Kontext der gesamten Geschichte in Genesis 16, Vers 1 bis 14 begreift. Die gesamte Geschichte um Hagar liest sich wie ein Krimi in zwei Teilen. Und da manche den ersten Teil verpasst haben, den wir schon zweimal in der Jahreslosung hatten, eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils. Altes Ehepaar bekommt keine Kinder, obwohl Gott dem Mann versprochen hatte, der Stammvater eines großen Volkes zu werden. Da die Schwangerschaft nicht klappen will, kommen sie auf die Idee der Verheißung, etwas nachzuhelfen. Ehefrau Sarai nötigt ihren Mann Abram zur Kinderzeugung mit ihrer ägyptischen Sklavin Hagar, die auch schwanger wird. Hagar fühlt sich jetzt als Chefin, das nimmt ihr Sarai übel und jagt sie weg. Kurz vorm Verdursten findet Hagar in der Wüste eine Wasserquelle. Verzweifelt in der Wüste wird die Hochschwangere von Gott in ihrem Elend gesehen. Und er lässt durch seinen Engel verkünden, geh zurück, ich behüte dich und deinen Nachwuchs, ich will mit deinem Sohn ein großes Volk gründen. Und Hagar kommt anders zurück in diese Familie. Sie kommt heim als eine, die etwas erlebt hat. Da ist ein Gott, der mich sieht. Er ist der Lebendige. Wenn sie diese Erfahrung in ihren Alltag hineinnimmt, wird es ihr leichter werden, ihre Lasten zu tragen. Sie bekommt das uneheliche Kind und gibt ihm den Namen, den Gott ihr aufgetragen hat. Ismael. Und Ismael heißt, Gott hat mich erhört. Und da sind wir beim zweiten Teil dieses Krimis. Ihr müsst euch mal vorstellen, im ersten Teil, eine Hochschwangere wird weggejagt von ihrer Familie in die Wüste. Und dann blickt Gott auf sie, auf diese Sklavin, auf die Entrechtete. Und jetzt kommt es viel schlimmer. Jahre später. Die Verheißung Gottes erfüllt sich. Abraham und Sarah, wie sie jetzt heißen, wird im hohen Alter ein Kind geboren. Isaak, der Sohn der Verheißung, kommt zur Welt. Und wir können uns kaum vorstellen, wie glücklich die beiden waren. Uns wird das erzählt im 1. Mose 21, 1 bis 21. Vers 1 bis 3, der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Und wir können uns ebenfalls vorstellen, dass sie wohl den Isaak ein bisschen verwöhnten und ein bisschen bevorzugten. Jetzt hatten sie ja den verheißenen Sohn. Und ich glaube, das bemerkte auch der Ismael sehr schnell. Er war etwas älter, manche Auslegungen sprechen von 12, 13 Jahren. Bloß ärgern der Ismael darüber? Nee. Der Ismael wird an anderer Stelle beschrieben als ein wilder Mensch, der die Hand gegen jedermann erhebt und seinen Brüdern zum Trotz lebt. Er wird wohl seinem kleinen Bruder arg mitgespielt haben. Ismael hat wohl schon früh erkannt, dass er nach der Geburt von Isaak nur noch die zweite Garnitur war. Die ganze Liebe seines Vaters galt nun dem Zweitgeborenen. Er wurde vergessen, ja vielleicht sogar von seiner Stiefmutter gemobbt. Und die ganze Sache eskalierte ausgerechnet an dem Tag, an dem man ein harmonisches Familienfest feiern wollte. Isaaks Entwöhnungsfest. Vers 8. Isaak wuchs und gedieh. Als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham und seine Leute ein großes Fest. Kindergeburtstage kannte man damals noch nicht, aber ein Kind, wenn es aufhörte, von der Mutter gesäugt zu werden, wenn es anfing zu laufen und zu sprechen, da feierte man das Ende der Säuglingszeit mit eben diesem Entwöhnungsfest. Da wurde Isaak wohl besonders in den Mittelpunkt gestellt, verwöhnt. Und ich denke, da war Ismael eifersüchtig. Überhaupt benahm sich Ismael, so wird uns berichtet, so unmöglich, dass das allen Familienmitgliedern unangenehm auffiel. Und vielleicht bezweckte Ismael genau das: auffallen, wahrgenommen werden. Ich bin doch auch noch da. Ismael fühlte sich ausgegrenzt, überflüssig, ja abgelehnt, seit es den neuen Stammhalter gab. In einer befreundeten Runde sprach ich jüngst von der Jahreslosung und ihrem tieferen Sinn. Ein Bekannter, der von sich selbst sagt, nicht an Gott zu glauben, stellte gewichtig fest, dass die alten Geschichten der Bibel längst überholt seien und den Menschen heute nichts mehr zu sagen hätten. Wir Christen seien ohnehin eine aussterbende Spezie. Liebe Geschwister, aktueller als bei Hagar und Ismael geht es ja kaum, wenn wir uns die heutige Ellenbogengesellschaft anschauen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wer nicht mitmacht, wird ignoriert, schlimmstenfalls gemobbt und gedemütigt. Kennt ihr solche Situationen? Ich glaube, die Fernsehbilder sind inzwischen und die Zeitungen voll davon. Kinder, die ausgegrenzt werden. Wie viele Seelen werden verletzt, weil sie niemand beachtet? Das beginnt bereits in der Kita, dass eine Mädchen vielleicht schwächlich, Brillenträgerin, langsam im Sprechen, wird ständig beim Spielen ausgegrenzt. Die anderen Kinder tuscheln, was sie nicht hören soll. Und das ständig und jeden Tag. Kinder können in ihrer Ausgrenzung grausam sein. In der Schule setzt sich das fort. Sie ist jetzt etwas pummelig, passt vom schicken Aussehen der anderen nicht in die Clique. Sie haben nicht viel Geld zu Hause. Der alkoholsüchtige Vater hat die Familie verlassen. Ihre alleinerziehende Mutter kann sich die teuren Klamotten, die die anderen Mädchen tragen, nicht leisten. Höhepunkt: ihr Bild beim Umziehen in der Turnstunde wird gepostet. Jetzt sehen sie alle, aber wie? Und was ist das Ergebnis von den Jugendlichen, die seit frühester Jugend ignoriert, gemobbt oder kaltgestellt werden? Zwei Reaktionen. Die Vergessenen entwickeln mit der Zeit einen Hass gegen alle und jeden, gegen jede Art von Bevormundung. Und irgendwann braucht das brodelnde Fass ein Ventil und die Katastrophe ist da. Sie versuchen mit Aufbegehren bis hin zu Straftaten auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben die Bilder von Silvester noch im Blick. Ich will auf keinen Fall Straftaten gutheißen oder rechtfertigen, dass Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei angegriffen werden. Aber man muss der Ursache auch auf den Grund gehen. Wie steht es in der Zeitung? In vielen Fällen hätten gruppendynamische Prozesse, Alkoholmissbrauch, Sozialisierungsdefizite und die Verfügbarkeit pyrotechnischer Gegenstände zu dieser bestürzenden Eskalation geführt. Weit mehr als die Hälfte der festgenommenen Randalierer in Berlin zur Silvesternacht waren Ausländer. Und wie gehen wir mit denen, mit den Menschen, die uns anbefohlen sind, in ihrer Not um? Ist diese Gewalt vielleicht auch ein Ausdruck der Ohnmacht, des Vergessenwerdens, der Zukunftslosigkeit? Das Fernsehen zeigt uns Bilder über Demonstranten vor einer geplanten Asylunterkunft in Griebstein. 12 Minderjährige sind jetzt dort eingezogen. Versetzt euch mal in die Lage dieser Jugendlichen, die nach monatelanger Flucht, Strapazen, Kälte, Hunger endlich im gelobten Land Deutschland ankommen und dann auf diese ablehnende Menge treffen. Ja, wo sollen denn diese jungen Menschen hin? Und irgendwann schlägt Angst in Hass und Wut auf das gelobte Land um. Zweite Reaktion. Das ganze Elend nagt an der Seele der Vergessenen, so lange, bis sie keinen Ausweg mehr wissen. Das Leben ist nichts mehr wert, zu Ende, frühzeitig, selbstbestimmt. In meinem Beruf habe ich bei Untersuchungen zu Berufskrankheiten viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und so viele Lebensgeschichten gehört, dass ich weiß, kein Leben verläuft einfach nur glatt und rund. Es gibt sehr viele Menschen, viel mehr als wir glauben, die nicht gesehen und gehört werden, die quasi unsichtbar und lautlos durchs Leben gehen. Und die Bibel zeigt uns in Hagar genau diese beiden Seiten. Im ersten Teil das Aufbegehren, im zweiten Teil die Selbstaufgabe. Wir wissen nicht, was Ismael alles angestellt hat. Aber am meisten ärgerte sich Sarah über den Sohn ihres Mannes, der nicht von ihr war. Eben nur der Stiefsohn. Und energisch nahm sie Abraham zur Seite und sagte im Vers 10, jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Isaak zusammen erben. Stellt euch das mal vor. Beim ersten Mal jagen sie die Schwangere weg. Und beim zweiten Mal mit Kind. Aber das ist dem Abraham dann wohl doch zu viel. Peng, die Schmarotzer und Erbschleicher sollen verschwinden. Nein, sagt er, es ist ja trotzdem mein Sohn. Vielleicht dachte auch Abraham, wenn Isaak etwas zustößt, dann hast du ja wenigstens noch den Ismael. Und der soll ja auch mal zu einem großen Volk werden. Also behalte ich ihn lieber sozusagen als Reserve bei mir. Und da war der große Familienstreit da. Ismael war eifersüchtig auf Isaak. Sarah hasste Ismael und Hagar. Abraham und Sarah beendeten den Tag mit einer unbearbeitenden Meinungsverschiedenheit. Aber Gott ist anders. Gott greift ein und Gott hat einen Plan, den wir oft nicht verstehen. Jetzt sagt Gott zu Abraham, mach mal das, was die Sarah gesagt hat. Ich kapier's nicht. Jag die fort. Sarahs Wunsch, Gott sagt, Sarahs Wunsch soll erfüllt werden. Hat Gott möglicherweise, wie später bei der Gottesprobe mit der Opferung von Isaak, auch hier Abraham prüfen wollen? Schicke deinen Sohn in die Wüste, denn er gibt ihm die Verheißung mit. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Und damit ist die Sache klar. Abraham gehorcht. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste umher. Wieder ziellos, wieder Wüste, wieder allein. Aber jetzt treusorgende Mutter mit einem Kind. Und Hagar wusste nicht, wo sie hingehen sollte. Aufs Geradewohl ging sie nach Süden, in eine Wüstengegend, wo sie nichts zu essen und zu trinken fand. Hagar und Ismael glaubten nun, dass sie sich in einer ausweglosen Lage befanden. Hier war keine Menschenseele, die ihnen helfen konnte. Und sie hatte auch nicht mehr die Kraft, weiterzugehen. Als die Sonne am Himmel brannte und das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, Verse 15 und 16, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Geschwister, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Mutter, die ihr Kind hinlegt zum Sterben. Für mich hat das jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, zu Hause den Magen umgedreht. Wieso lässt Gott sowas zu? Und Hagar tut das Einzige, was ihr bleibt. Sie weint hemmungslos. Allein. Aber die Stille der Wüste umgibt sie. Der Sand unter ihr nimmt ihre Tränen auf. Und der Wind trägt ihr lautes Weinen fort. Sie, das Sklavenmädchen, ist erstaunlicherweise der erste Mensch in der Bibel, der weint. Aber ihr Weinen hält in der Geschichte nach, schwillt an und formt sich wie ein Tsunami, der die Tränen der Erde überflutet. Ohne dass sie es schon weiß, vermengen sich ihre Tränen mit den Tränen aller Zeiten, mit den Tränen von Rachel, von Hannah, den Tränen des Gottesvolkes in der Sklaverei und später im Exil, mit den Tränen der Frauen auf den Scheiterhaufen im Mittelalter, die im Namen der göttlichen Inquisition als Hexen hingerichtet wurden, mit den Tränen der Eltern in Somalia und Äthiopien, die ihren Kindern nichts mehr zu essen geben können, weil die Dürre als Ernte vertrocknet ist, mit den Tränen der Kinder, die ihre Eltern nur noch tot aus den Erdbebentrümmern in der Türkei bergen können, mit den Tränen der geflüchteten Frauen aus der Ukraine, die in Deutschland fern der Heimat nicht wissen, ob ihre Männer und Väter noch am Leben sind. Und mit den Tränen der russischen Mütter, die nicht verhindern können, dass ihre Söhne in den Krieg ziehen und später bekommen sie sie in einer Kiste zurück. Wann ist endlich genug? Sammle Gott meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Und auch wir haben heute genug von Tränen gehört. Gott hört und sieht unsere Tränen. Hagar konnte nicht mehr, sie hat alle Hoffnung aufgegeben. Und auch Ismael lernt zu beten. Er schreit, wie seine Mutter erhebt er die Stimme, aber nicht zu weinen, sondern um zu schreien. Anzuflehen den großen Gott im Himmel, den Gott seines Vaters Abraham. Und die Gebete werden erhört. Gott schickt einen Engel, und die Engel als Diener Gottes sind mal Botschafter, mal Mahner, mal Aufpasser, mal Verteidiger und auch mal Rettungskräfte, wie hier. Aber Gott hörte das Kind schreien, da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu: Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Und weil Hagar und Ismael nicht nur verdurstende Leiber hatten, sondern auch zugleich eine verdurstende Seele, half Gott ihnen durch den Engel, sowohl als Leib als auch an der Seele. Für die Seele sagte er ihnen die Botschaft zu, dass Gott Ismaels Gebete gehört hat und sie nicht im Stich lassen wird. Er wird sogar dafür sorgen, dass Ismael einmal viele Nachkommen kriegt und zu einem großen Volk wird. Für den Leib aber zeigte der Engel Hagar ein Wasserloch ganz in der Nähe und sie konnten trinken und so war Leib und Seele gestärkt. Zum Gott, der mich hört, darf ich beten. Zu ihm kann ich kommen mit meiner ganzen Not. Ich darf ihm sagen, was mir fehlt, so wie wir es heute getan haben. Er wird hören. Oft besteht die Erhörung auch darin, dass mir selbst wieder die Augen geöffnet werden und ich die verborgene Wasserquelle sehe, die da sind, um mich überleben zu lassen. Und das ist auch der Grund, warum in der Bibel so unglaublich viele Worte Gottes und Verheißungen Gottes mit dem Satz "Siehe" eingeleitet werden. Wir haben ihn heute schon mal gehört. siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, als Geburtstagsgruß. Denn Gott spricht zu dir und zu mir. In allen Zeiten von Sorgen und Nöten, Krankheiten, brauchen wir die Zusage unseres Herrn. Ja, er ist da. Ja, er hilft auf. Gerade auch jetzt in den schwierigen Situationen, die uns mit Sorge auf das Kommende blicken lassen. Wird Deutschland durch die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zum Kriegsgegner für Russland? Können wir noch Strom und Gas bezahlen? Ist der Schmerz in meiner Brust nicht doch etwas Schlimmes? Rollt eine neue Corona-Welle aus China auf uns zu? Vielleicht bist du auch davongelaufen, wie Hagar. Bist verzweifelt und sitzt in der Wüste. Gott sieht auch dein Elend. Vielleicht hattest du in deinem Leben anderes geplant. Manchmal finden wir uns in Situationen wieder, in die wir irgendwie hineingerutscht sind. Die Dinge haben sich halt so entwickelt. Vielleicht denkst du gerade, wie komme ich hier wieder heraus? Keiner kann mir helfen und keiner versteht mich. Das halte ich nicht mehr aus. Ich bin am Verdursten. Doch du kannst sicher sein, dass noch heute gilt, Gott sieht dich. Gott hört dein Gebet und er handelt. Fasse wieder Mut, denn Gott hat auch für dich eine Lösung. So wie er für Hagar eine hatte. Und der Engel sagte zu ihr, komm heraus aus deiner Wüste, verlasse die negativen Gedanken und Ängste, die dich plagen, und schau auf Jesus. Er sieht auch deine Probleme. Er hat eine Lösung für dich. Du bist nicht irgendwo im Universum vergessen, sondern auch in deiner Wüste wirst du von Gott gesehen und gehört. Egal wie du dich fühlst, egal wie dein kleines oder großes Elend aussieht, Gott hat eine Lösung für dich. Er nimmt Notiz von dir, auch wenn du schwach bist. Verlassen, missachtet oder abgelehnt. Letztlich liebt Gott alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und von ihrem Lebensweg. Und er will uns mit seinen Engeln beschützen und leiten. Das Jahr 2023 ist gerade mal 6 Wochen alt und wir dürfen auch für die kommende Zeit mit Blick auf unsere Jahreslosung, wie Hagar in den Wüstenmomenten des Lebens wissen, ich bin nie allein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mein Gebet hört. Und du bist ein Gott, der antwortet. Vielleicht nicht immer, wie du es erwartest. Aber getreu und zu deinem Besten. Amen.